Es ist September, es gibt wieder Gutes, in Anführungszeichen, Live-Fernsehen und darauf wollen wir schauen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. An meiner Seite ist Mario Thunert.
Grüß dich, Fabian. Ich war fast schon so ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, es läuft schon wieder gutes Live-Fernsehen. Wir sprechen heute über eine Sendung. Würdest du die tatsächlich als gut bezeichnen?
Es gibt ja nicht nur diese Sendung, es gibt noch andere Live-Sendungen, aber wir sprechen zum Beispiel über diese Sendung und da scheiden sich die Geister. Ich will erstmal mit einer kleinen Geschichte anfangen und zwar fragt man sich, wieso Guinness World Records, wo kommt das denn eigentlich her? Die Geschichte ist
von diesem Bier, oder?
Moment, die Geschichte ist genauso bescheuert. Wie dieser Michelin-Guide kommt ja auch von einem Reifenhersteller, der irgendwann gesagt hat, naja, die Leute sollen halt einfach irgendwo hinfahren und neue Reifen kaufen. Vielleicht nutzen sie die Reifen dann ab, aber vielleicht sehen sie dann was von der Welt. Und wie du schon gesagt hast, von dem Bier, damals der Geschäftsführer Sir Hugh Beaver hat ein Buch in Auftrag gegeben, das in England die Streitfragen in Pubs klären sollte.
Tatsächlich.
1955 erschien die erste Ausgabe. Jetzt ist es allerdings so, dass inzwischen das Unternehmen gar nicht mehr dazu gehört, sondern als eigenständiges Unternehmen fungiert. Und ja, man hat dann sich wohl tatsächlich gedacht, wahrscheinlich auch auf, dass jeder da irgendwelche Rekorde vorbringen konnte, dass man eben sagen konnte in der Kneipe, wenn ich 120 Bier in zwei Wochen trinke, dann komme ich auch ins Buch.
Ja, also tatsächlich war dieser Einwurf mit dem Bier von mir eher so flapsig gemeint. Also ich dachte tatsächlich, dass da gar kein Zusammenhang besteht, aber ich finde es doch sehr amüsant, dass da jetzt anscheinend dann doch die, dass es dann doch daher rührt. Ja, vielleicht hätten die Verantwortlichen dort in der Redaktion vielleicht auch mal das ein oder andere Bier zu sich nehmen sollen. Vielleicht wäre die Sendung dann ein bisschen schnittiger und schmissiger geworden.
Ja, also lustigerweise, wenn man immer so die Welt von Guinness World Record anschaut, also da hat zum Beispiel letztes Jahr im August das Moderatorenpaar bestehend aus Peter Klöppel und seine damalige Co-Moderatorin, die haben den Rekord bekommen in am längsten zusammen moderieren.
Ja, und, stimmt.
Sebastian Puffpaff ist an der längsten Stange heruntergerutscht.
Ja.
In seiner Live-Show. Und hast du gewusst, und jetzt wird es nämlich richtig interessant,
oh je.
Nach dem ersten Domino-Day in Deutschland, das sind nur, glaube ich, 1,6 Millionen Steine gefallen oder 1,8 Millionen, Guinness World Record, aber im Vorfeld gab es schon eine Sendung, so ähnlich, auch mit Dominostein, in Japan oder China oder Südkorea, das sind, glaube ich, knapp 1,9 Millionen Steine gefallen. Und die Veranstalter sind scheinbar auch ein bisschen geldgeil. Denn RTL hat damals den Guinness World Record bekommen, weil natürlich die aus den anderen Ländern diese Veranstaltung gar nicht angemeldet haben. Und da sieht man eigentlich, dass das eigentlich schon eine reine Quatschveranstaltung ist. Also wenn du jetzt beispielsweise einen Bericht schreibst oder du sagen, du sitzt jetzt einfach mal ein Jahr lang auf dem Baumstamm, Und du kriegst einen Bericht und dann kommt einer und sitzt ein halbes Jahr auf dem Baumstamm, das war, glaube ich, wirklich mal so, dann kriegt er den neuen Weltrekord, weil du dich nicht dafür angemeldet hast. Und ich glaube, das kostet dann auch immer Geld, wie das ja bei so vielen Dingern ist. Wenn du irgendwie Preissieger, Testsieger oder irgendwas bist, dann musst du auch für die Plakette auch immer dafür bezahlen. Und da kommt wahrscheinlich auch keiner gratis vorbei und gibt Puff-Puff das Ding, drückt das Ding in die Hand. Wobei ich zuletzt auch im Fernsehen solche Auftritte immer stinkend langweilig fand. Also es ist ja schön, dass er da die Stange da runtergerutscht ist, aber 5 Minuten dann über Guinness World irgendwie zu erklären, das fand ich damals auch recht doof. Und jetzt eben kam ein erneuter Anlauf von der Guinness World Record Show. Die Sendung ging ja los, das erste Mal, glaube ich, bei uns im Archiv mit 3,38 Millionen Aufrufen bei RTL 2007, 2008. Dann hat im Jahr 2012, 2013 mit wenig Erfolg RTL 2, aber 1 Million Zuschauer das gehabt. 2020 und 2021 furchtbare Zuschauerzahlen bei Sat.1, also im ersten Jahr noch 6,5% so im Schnitt oder im Schnitt knapp über 1 Million Zuschauer, im zweiten Jahr nur knapp 600.000 und jetzt eben die Live-Neuauflage mit 0,97 Millionen und am Samstagabend mit 0,83 Millionen bei den werberelevanten knapp 300.000 Zuschauer. Ja. Geil ist das nicht.
Nein, geil ist das nicht. Bevor wir vielleicht auf die Quoten noch weiter eingehen, würde ich gerne noch auf einen Aspekt schon mal eingehen, den du eben angerissen hast, und zwar diese Geschichte mit der Ernsthaftigkeit beziehungsweise vielleicht auch fehlenden Ernsthaftigkeit der Rekorde. Da liegt für mich nämlich auch genau ein Problem drin, inhaltlich gesehen, warum diese Show eigentlich eher so ziemlich lauwarm ist und eine Veranstaltung, die man nicht ganz ernst nehmen kann. Weil es da eben teilweise mehr oder weniger immer wieder auch so Bullshit-Rekorde gibt. Ja, also wie du schon gesagt hast, da die dann auch relativ beliebig wirken. Also zum Beispiel der Puff-Puff, der rutscht da jetzt seine Stange runter. Ganz ehrlich, wie lang die jetzt ist, das hat für mich als Zuschauer von außen überhaupt keinen Effekt, weil ich kann ja in einer televisionären Ausstrahlung oder Wahrnehmung über eine Kamera vermittelt überhaupt nicht richtig sehen, wie lang ist diese Stange. Ja, also da fehlt es schon mal an so dieser Konsequenz. Und du hast ja dann auch in den neuen Shows, die sie jetzt gesendet haben, bei Sat.1 gesehen, dass es dann wieder so Sachen gibt wie, dass sich jemand irgendwie einen Luftballon durch die Nase zieht und dann wieder aus dem Mund rauszieht und all solche Geschichten. Also eigentlich so Quatschsachen, wie du es eben schon eigentlich richtig angerissen hast, dass das Sachen sind, die eher so darauf hinauslaufen, so ein bisschen so recht einfaches Amüsement zu liefern. Also irgendwie tatsächlich so Sachen, die vielleicht sogar noch unter Supertalentniveau liegen, ja?
Ja, ich würde fast hier mal kurz einschlagen und würde sagen, das ist ja eigentlich die langweilige Version von 111 oder die Crazy Clips bei ProSieben.
Das und dann vielleicht auch noch eine Mischung aus einem schlechteren Wetten, dass. Das hatten wir in einem Vorgespräch auch schon mal irgendwie diskutiert, ne? Also, dass man, es gab da noch bestimmte Wetten wie, was war denn da irgendwie, aber zum Beispiel.
Mein Highlight persönlich. War der Typ über 2 Tage, der irgendwie Armdrücken mit allen Leuten gemacht hat.
Sowas. Ja,
das der war wahrscheinlich, langweilig. Aber der wahrscheinlich irgendwann auch eine Schulterverletzung oder eine Rückenverletzung haben wird, weil er einfach einen 10 Kilo Muskelarm auf der rechten Seite hat und gefühlt nur ein halbes Kilo auf der linken Seite hatte. Und dann natürlich da irgendwie, wenn du lang genug trainierst, wirst du wahrscheinlich jedem, auch ich, also wir wissen das ja nicht, wir haben das noch nie eine Stunde lang gemacht, also kriegt man nach 5 Stunden Armdrücken, kriegt man da Krämpfe? Ich weiß es nicht.
Ich kann nur sagen, dass ich es stinklangweilig fand, das Ganze irgendwie zu beobachten, und dann sind sie auch noch irgendwie in den Modus verfallen, dass sie das Ganze dann noch im Splitscreen gezeigt haben. Das war so mein Tiefpunkt, weil da haben sie natürlich eine Bedeutung für diese Geschehnisse da suggeriert, die sogar wert wären, die Werbung davon zumindest ein Stück weit zu unterbrechen oder das neben der Werbung herlaufen zu lassen, so wie das früher RTL bei der Formel 1 gemacht hat. Genau. Aber es ist halt tatsächlich überhaupt nichts darin passiert, außer dass vielleicht alle, weiß ich nicht, 20 Sekunden, alle 30 Sekunden da jemand ins Bild gekommen ist, dann hat er den weggedrückt und dann ist er wieder selber aus dem Bild rausgegangen und du hattest teilweise niemanden im Bild und im Splitscreen war dann ein leerer Tisch oder dieses leere Vorzelt, was da aufgebaut wurde, was auch immer. Auf jeden Fall hat das so dieses Dilemma dieser ganzen Geschichte für mich offengelegt, weil sie eigentlich eine Bedeutung und eine Fallhöhe suggerieren wollten und darstellen wollten, die de facto inhaltlich sich aber nicht vollzogen hat oder die das Inhaltliche nicht hergegeben hat. Und das ist immer unsouverän. Also, und
ich wollte da noch auf die Kameraarbeit ein bisschen genauer drauf eingehen, weil gerade in so einem Moment, wenn du Armdrücken machst, dann bringt es halt wenig, die Kamera dann nur von vorne zu zeigen, sondern da musst du vielleicht das Gesicht einer Person zeigen, die vielleicht da wirklich ankämpft, dass du das vielleicht auch dann nochmal in Zeitlupe zeigen kannst oder auch dann, dass du generell auch von der Seite filmst, um zu sehen, wie schnell das geht, vielleicht um, auch da könntest du Spielereien reinbringen, wie viele Millisekunden. Ich meine, vor 20 Jahren war es ja schon möglich, dass man beim Stefan Raab gemessen hat, wie schnell der seine Stange da runtergerutscht ist.
Ja, erstmal das ganz genau, dass man so von der Visualität irgendwie näher dran ist. Erstmal das, aber auf der anderen Seite, ja, hätte man, also spannend wäre die Geschichte eigentlich nur gewesen, wenn das tatsächlich noch irgendeinen Kniff gehabt hätte, ne? Irgendwie auch
oder halt mal so einen richtigen Profi-Wrestler oder so mit dabei hat.
Ja, irgendwie sowas, aber auf jeden Fall, dass da innerhalb von einem kurzen Zeitraum ein dichtes Geschehen ist, was dieser Armdrücker dann bewältigt, dann hätte das vielleicht eine gewisse Spannung haben können, so wie sie es jetzt gemacht haben. Also erstmal überhaupt die Grundkonstellation, dass der innerhalb von so und so einer Zeit so viele wegdrückt, das ist erstmal an sich so von der Darstellung, wie du sie dann hast in der Sendung, einfach schon allein vom dramaturgischen Ablauf nicht interessant darzustellen, weil das einfach ein viel zu langer Zeitraum ist und halt immer wieder das Gleiche passiert, ja, also es ist ja immer wieder der gleiche Vorgang, da setzt sich jemand hin, der drückt ihn weg, dann geht er wieder aus dem Bild, dann kommt er wieder zum Tisch, es kommt der Nächste und den drückt er halt wieder weg und also das ist halt wahnsinnig ermüdend, also
das erinnert mich an einen lustigen Einspieler von Late Night Berlin, wo man ein Showkonzept mit Stephen Gietjen zum Spaß pitcht, Stephen vs. Old, wo Stephen Gietjen gegen Rentner Basketball spielt oder das hat er gut, genau, ein bisschen mit zittrigen Händen, wo er dann irgendwie Fäden also in den Nadel reinstecken muss, während die anderen natürlich zittern. So ein bisschen hat es auch so gewirkt.
Klar, ne, also es ist wie gesagt, es hat ein Problem damit, irgendwie die Sachen wirklich richtig ernst zu nehmen, dass da wirklich spektakuläre Sachen sind, die wirklich einen großen Aufwand haben, wo du auch dann wirklich große Schauwerte hast, wo du sagst, das ist jetzt rein von der Physis wirklich mitreißend zu beobachten, weil du irgendwie siehst, da ist ein aufwendiger Aufbau, da vollzieht wirklich einer spektakuläre körperliche Leistung. Das Einzige, wo das sozusagen zugetroffen hat, war ja dieser Basketballer, der eben auf dem Trampolin war und gegen René Casselli angetreten ist.
Ja.
Das war das einzige Mal, dass ich da wirklich mitgefiebert habe in dieser Sendung, weil man da gesehen hat, da schafft jetzt wirklich jemand eine außergewöhnliche sportliche Leistung. Dann hast du noch diesen Wettbewerbscharakter mit dem René, der ja auch für sich, glaube ich, immer den Anspruch stellt, irgendwie große Leistungen zu vollziehen live im Fernsehen, und wenn er dann natürlich so, ich sage das jetzt mal, ohne seine Leistung da geringschätzen zu wollen, so ein bisschen ablust gegen ihn, hast du da natürlich auch nochmal eine zusätzliche Fallhöhe. Deswegen fand ich diese Konstellation nicht nur beeindruckend aus sportlicher Sicht zu sehen, wie der das dann schafft, sondern auch so von der dramaturgischen Konstellation interessant, und da hätte ich mir halt mehr von gewünscht. Also auch
hätte
da wieder,
wir haben es... Ja. Hätte man das vielleicht auch ein bisschen in blöd machen sollen, also vielleicht aus einer Kneipe senden und dann vielleicht sagen, du musst jetzt 3 Guinness trinken und dann musst du das
machen. Aber Aber da machst du es ja noch alberner, als es sowieso schon war.
Ja,
aber
also ich hätte es ja. Vielleicht hättest du es komplett albern machen müssen. Oder hättest du vielleicht einfach sagen müssen, wir machen hier, wir rufen mal beim ZDF an und lassen uns die ganzen abgelehnten Wetten, das Wetten mal rüberreichen.
Genau, ja. Ja, ja.
Also das wäre wahrscheinlich eher dazu.
Ja, genau. Würde ich auch sagen. Also ich würde auch sagen, eher in die entgegengesetzte Richtung tendiert. Also es nicht noch alberner machen, weil dann hast du halt eine Show, die du eigentlich nur noch so als Satire begreifen kannst. Dann wäre das gewesen, was damals Böhmermann innerhalb vom Neo-Magazin mit Wetten, das gemacht hat. Ja, also da hat er auch so eine kleine Wetten, das Neuauflage gemacht. Dann wäre es halt eine Satire oder eine reine Persiflage, die du gar nicht mehr ernst nehmen kannst. Und in dem Bezug halt, hätte ich halt dazu tendiert, es tatsächlich vielleicht auch von einem Außengelände zu machen. Also wir haben es letzte Woche gesagt, bei Stefan und Bulli gegen irgend so ein Schnulli, dass wir uns vielleicht mal hätten vorstellen können, dass da in eine Westernstadt gegangen worden wäre. In dem Fall hätte ich mir gewünscht, dass sie das Ganze auf dem Außendrehgelände gemacht hätten, wo dann wirklich mehrere Rekordversuche aufgebaut werden, die einfach rein vom Aufbau her aufwendig gewesen wären und die dann letztendlich auch, wo dann letztendlich auch aufwendige Vorgänge dahinter stecken. Also was weiß ich, meinetwegen, dass jemand einen Weltrekord im Wasser macht und ein riesengroßes Wasserbecken aufgebaut ist, wo das dran drin stattfindet. Also dass das schon so erstmal vom Aufbau her imponierend ist, was da ist, und wo man dann letztendlich auch schon sozusagen suggeriert, dass da dann eben letztendlich auch was Großes passiert, weil man schon einen aufwendigen Aufbau hat. Deswegen muss da letztendlich auch eine außergewöhnliche Leistung dahinter stecken. Und das wäre halt was gewesen, wo ich sage, wenn du das wirklich innerhalb einer Live-Sendung gut verpackt kriegst, dass du da wirklich so 4, 5 Geschichten davon machst, die dann wirklich auch spannend zu beobachten sind, dann kann das was sein, was eigentlich wirklich eine schöne Abendunterhaltung ist, die man an so einem Abend wirklich gut mal gucken kann. Ja, so muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich teilweise ein bisschen verschaukelt gefühlt. Sage, ich weiß auch nicht, woran es dann liegt. Ja, also ob das ein generelles Problem ist, wie diese World Records aufgezogen sind, weil du ja auch meintest, dass generell auch in diesem Buch halt so viele teilweise so eher Rekorde mit drin sind, die auch halt so einen gewissen, so eine gewisse Komik irgendwie beinhalten sollen, ne? Also dass das irgendwie Sachen sind, die auch so lustig sind und die Leute dann amüsieren, weil sie sagen, ah, guck mal, der hat das gemacht, höhöhö. Ob das generell was ist, wo man dann sagen muss, vielleicht, dass man mehr von dieser Institution Guinness World Records weg muss, um da einfach von der inhaltlichen Struktur sich zu emanzipieren und da eigenständigere Akzente zu setzen. Oder man muss überlegen, wo es sonst dran gelegen hat. Also ob man keine anderen Leute rangekriegt hat, die sich beworben haben mit ernsthafteren Sachen, die irgendwie noch aufwendiger sind. Ob es auch wieder eine finanzielle Frage ist, dass sich Sat.1 dann diesen Aufbau nicht leisten wollte. Ich weiß es nicht. Also ist jetzt wieder von außen müßig, das zu überlegen.
Sind die Quoten deutlich gestiegen gegenüber der Sendung vor 4 Jahren?
War vor 4 Jahren eine Sendung?
2021, da hatten sie 3 Folgen, Montagabend.
Aber das war nur eine Clipshow, oder? Weil das war ja irgendwie von Angelina Kirsch, also der Moderatorin von, The Taste, glaube ich, und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das eine ähnliche Showproduktion war, oder?
Ich weiß es nicht mehr, ich habe es damals nicht geguckt.
Ich habe es nämlich auch nicht geguckt, ich habe da letztens die Quoten drüber berichtet und habe da aber tatsächlich angenommen, dass es eher so eine Sache war wie so ein Clip-Ranking oder so eine Art, oder halt ein Ranking, weil ich irgendwie gedacht hätte, wenn das wirklich eine Neuauflage der klassischen Guinness World Records Shows gewesen wäre, hätte ich das eigentlich mitbekommen, aber ich will auch nicht komplett ausschließen, dass das an mir vorbeigegangen ist. Aber tatsächlich wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass das jetzt praktisch zum ersten Mal wieder so eine Art Versuch ist, wie er früher, so vor ungefähr 10 Jahren zuletzt, mit Sonja Zietlow bei RTL 2 lief. Also, da war das noch relativ klassisch so ähnlich halt, nur halt aufgezeichnet. Sogar also
13 Jahre her.
Ist 13 Fast. Jahre her, ja. Und früher gab es das natürlich bei RTL, ne, mit Oliver Geisen.
Genau.
Genau, und aber halt auch aufgezeichnet, das heißt...
Und Oliver Welke im Jahr 2004.
Echt? Oliver Welke hat das auch mal moderiert? Krass, ja. Okay. Ja, tatsächlich hätte ich mir den auch gut als Moderator vorstellen können. Also, der macht ja heute Show sehr erfolgreich. Momentan fehlt mir noch so ein bisschen die Showfarbe, die er abdeckt, oder was heißt nicht die Showfarbe, aber dass er irgendwie noch eine Show abdeckt, weil ich glaube, er hätte das Potenzial dazu. Und ich mag seine Art und Weise, wie er moderiert, eigentlich ganz gerne, weil ich finde, dass Olli Welke es wirklich immer sehr gut schafft, so einen Mittelweg zwischen Unterhaltsamkeit, aber doch auch so einem gewissen Grundpathos noch zu haben.
Hast du eigentlich gewusst, dass er die Serie Madden in Love geschrieben hat mit Martin Schneider?
Nein, wusste ich nicht. Ich dachte, jetzt spielt es darauf an, dass er früher die Rap-Events moderiert hat. Also früher in den ersten Jahren hat Olli Welke die Turmspringen-Geschichten und so moderiert, ne? Und deswegen hat er schon, denke ich, gezeigt, dass er für so eine Art von Show in Frage käme. Und deswegen könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass er so eine Art von Show wirklich dafür prädestiniert ist. Also, weil ich stehe halt nicht so schrecklich auf Pilawa. Ich finde, okay, der hat das jetzt solide gemacht, auch zusammen mit der Hunziker. Das war in Ordnung, so rein vom Moderativen her.
Ja, aber ich meine,
sicherlich kann man vom Stil auch, her, ja.
Ich meine, Pilawa ist eigentlich wie so ein katholischer Gottesdienst. Den kannst du irgendwo überall reinstellen und weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr, was er moderiert hat.
Ja, er moderiert es halt runter, ne? Es ist halt dann nichts, wo man sich großartig dran erinnert. Es ist irgendwie runtermoderiert. Man weiß halt, wenn man ihn hat, dass jetzt keine Vollkatastrophe irgendwie passiert oder kein Komplettunfall. Klar, sie haben sich dann gesteigert am zweiten Abend auch von den Quoten her. Ne? Ich glaube, der erste Abend, da hatte ich noch die Berichterstattung, da waren es 8,5%. Dann am nächsten Morgen war der Felix, hat dann 9,7%, glaube ich, waren es dann.
Genau, aber das lag daran, dass halt weniger Leute an einem Samstag zugeguckt haben.
Ja, war vielleicht ein bisschen wärmer draußen oder so. Auf jeden Fall gut. Man kann jetzt aber trotzdem letztendlich sagen, wenn Sat.1 jetzt ein Fazit zieht, können sie anführen, wir hatten 9,7%. Das liegt so und so viel Prozentpunkte über unserem derzeitigen Senderschnitt und das für sich als Erfolg verkaufen. Das können sie. Ob es jetzt wirklich ein durchschlagender Erfolg wäre, würde ich in Zweifel ziehen. Ich glaube, dass Sat.1 da noch mit leben kann, aber dass sie sich da definitiv schon mehr von erwartet hätten, ne? Weil wenn du wirklich an zwei Abenden wirklich eine Live-Show auffährst und dann keine zweistelligen Marktanteile holst, und ich glaube, die erste Show hatte auch nicht mal insgesamt 1 Million Zuschauer, wenn ich mich nicht täusche, war knapp drunter, glaube ich schon, dass man davon sprechen kann, dass das sicherlich unter den Erwartungen lief.
Und, gut, da kommen jetzt noch 15 Millionen Zuschauer via Join hinzu.
Ja, natürlich, selbstverständlich, mindestens, allermindestens. Ich weiß, ob jetzt dann wird, irgendwann werden sie sich überlegen müssen, ne, ob sie dem Ganzen nochmal eine Chance geben und das nochmal machen. Wie gesagt, grundsätzlich glaube ich, hat das ein Grundpotenzial, glaube aber, dass das Ganze, wie gesagt, dass da einfach größere Rekorde, die einen gewissen größeren Anspruch haben und auch so dann so eine gewisse epische Fallhöhe mit sich bringen, wo man dann auch wirklich spektakuläre Sachen dann live vor laufender Kamera sieht, wenn sie da das schaffen, da vielleicht nochmal ein bisschen nachzulegen und das Ganze noch ein bisschen zu pimpen, könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal ein Ansatz sein kann, wo man eine Fortsetzung macht. So finde ich, ist das Ganze wirklich eine laue Veranstaltung, die ich mir jetzt nicht nochmal angucken würde, weil es mich wirklich größtenteils einfach ziemlich gelangweilt hat, so ehrlich muss ich sein. Also, ich meine, das ist ja grundsätzlich, ist das was man zum Beispiel auch bei Wetten, das immer mal wieder schon kritisieren konnte, ne? Also, dass da teilweise bei Wetten, das dann auch irgendwann irgendein Punkt eingetreten ist, wo die Wetten halt nicht mehr so spannend waren und so opulent waren.
Ja, ich meine, auf jeden Fall, man musste aus Prinzip wieder eine Backerwette bei der letzten Sendung haben, weil sonst funktioniert sie nicht.
Ja, aber ich sag mal, ich kann mich dran erinnern, ich habe vor Ich glaube, vor einiger Zeit habe ich mal eine alte Folge von Wetten, dass von 1990, glaube ich, auf YouTube nachgeguckt, die gesendet wurde aus Xanten, aus so einer Arena, aus so einer Art Mittelalter-Arena, wo dann zum Beispiel Thomas Gottschalk mit so einem Pferdegespann in die Arena kommt und das Ganze dann so ein bisschen so aufgezogen wird und da wirklich spektakuläre Sachen stattgefunden haben, ja, also da die größte Wette war dann tatsächlich, dass ein Bauer mit seinem Trecker, glaube ich, auf so ein riesiges Rad gefahren ist, was sich immer selbst überschlagen hat, und der ist dann immer praktisch im Kreis auf diesem Rad gefahren, also irgendwie, ich habe es nicht mehr genau vor Augen, was das jetzt tatsächlich für eine Vorrichtung war, auf jeden Fall fand ich das hochspektakulär, ein riesiger Aufbau. Und wo man auch gemerkt hat, boah, also da steckt ein riesiger Aufwand dahinter und das ist wirklich etwas, wo du sagst, boah, das kann man doch eigentlich gar nicht schaffen. Wie kriegt er das hin? Und dann sieht man aber so allein diesen physischen Prozess und dieses physische Vorgehen, wie der anfährt und dann immer weiter drauf fährt und du fieberst immer mehr mit, weil du dich einfach so richtig in diesen Prozess reinfallen lässt und der dich mitzieht. So baust du halt dann Spannung auf, ne? Und so wird es spannend. Und solche Dinge brauchst du eigentlich. Und solche Dinge brauchst du in einer gewissen Dichte. Und deswegen, ja, aber natürlich, klar, sowas wächst halt auch nicht auf Bäumen, ne? Also ich meine, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen solche Höchstleistungen vollbringen, und solche musst du halt auch erstmal finden, ne? Also
definitiv, ja.
Solche Menschen musst du finden, dann musst du jemanden finden, der daran glaubt, und dann musst du auch jemanden finden, der es dann letztendlich bezahlt, ne? Weil ich sag jetzt mal, sowas zu organisieren, sowas aufzubauen und so, wird natürlich auch was kosten, ne? Also da ist dann halt die Frage, hast du die Vision, dass wenn du sowas Aufwendiges betreibst, dass du an einem Abend da tatsächlich mal 20% Marktanteil holen kannst und dir dadurch dann irgendwie vielleicht wieder vermehrt Werbegelder reinholst? Weil du dann zum Beispiel auf dieser riesigen Vorrichtung, wo sich dieser Traktor überschlägt, ich sage das jetzt mal so rein theoretisiert, irgendwie einen Werbebanner von einer Firma anbringst, die dadurch halt dann auch irgendwie Cross-Promotion generiert und du dadurch dann Synergien schaffst, ne? Also das ist dann tatsächlich eine Frage von, ist da jemand, der irgendwie Visionen dafür hat? Und Manchmal kommt es mir so vor, dass halt gerade auch im Privatfernsehen aktuell viel zu klein gedacht wird. Und deswegen werden die Sachen halt ins Studio reingepfercht und gibt es nur kleinere Sachen in einer kleineren Dimension, die einfach zu hemdsärmlich sind, um wirklich geiles Samstagabend-Event zu machen. Also ja, ich glaube einfach think big. Das okay. Würde ich nochmal mit auf den Weg geben.
Dann,
ja.
Wir haben heute nicht so viel Zeit, müssen wir noch 10 haben Minuten über Deutschland dümmster Promi reden. Das bei ProSieben gestartet mit 5,6% bei den Werberelevanten, bei allen auch nur 600.000. Wird schon mal kein Erfolg. Und jetzt habe ich mal nachgeguckt, auch in Vorbereitung dieser Sendung. Wie ist es denn, weil es war anscheinend ein großer Erfolg in Norwegen. In Norwegen bestehen die meisten Kandidaten auch aus Reality oder aus dem Filmbereich. Also ähnlich spannend wie bei uns. Jetzt würde ich mal sagen, aber auch in Norwegen gibt es Ex on the Beach und Ex in the City und andere Formate, wie es überall gibt. Deswegen bezweifle ich, dass das so ein großer Erfolg dort war oder wahrscheinlich.
Aber hast du irgendwie Daten davon einsehen? Nein, leider nicht.
Habe ich leider keine bekommen.
Schade. Okay.
Ja, genau. Aber es war.
Das wäre ja mal interessant, ne?
Es führt mich da ein bisschen zurück zu dieser einen Quiz-Sendung oder Show-Sendung, die diese App hatte 2016 oder 2017 bei RTL. Weißt du die noch, wo man auf eine App drücken konnte und dann ging der Vorhang hoch und dann war der Kandidat weiter?
Ja, ich erinnere mich, das war, ach Mensch.
Ist ja egal.
Es gab mal eine Sendung, die hieß Keep Your Light Shining bei ProSieben.
Die andere.
Das war aus Israel so eine, ne? Wurde das
genau,
von
diesem Christoph Maria Hilk wurde das. 30% Marktanteil, und dafür muss man wissen, eigentlich in Israel gibt es ja auch nur 3 große Sender, also ist es nicht so überraschend.
Der Name der Sendung, aber was wolltest du damit sagen? Also,
ja, wenn du nur 3 Sender hast, dann sind 30% jetzt nicht so das Weltbewegende.
Nein, das ist richtig, natürlich, ja. Was natürlich ja, sozusagen Deutschland dümmster Promi irgendwie betrifft, ist es ja eigentlich so, dass die Sendung mehr oder weniger ja auch so eine Quatschshow ist, ne? Also ja. Das siehst du ja allein auch schon darin, dass, was ich jetzt im Vorhinein auch nicht wusste, die eben halt auch hier Peter Rütten als Off-Kommentator irgendwie verpflichtet haben, der das da irgendwie so sehr ironisch macht,
ja, aber
und
ich mein,
sehr flapsig und so.
Das hat sich auch hinterher so festgestellt, dass die gemerkt haben, die Moderatoren sind solche Schlafnasen.
Da muss Ach so, meinst du, dass sie das im Casting schon gesehen haben und dann gesagt haben, jetzt brauchen wir irgendeinen Kommentator, der da zumindest noch ein bisschen Leben reinbringt?
Ja, also das war ja schrecklich.
Ja, gut. Ja, ich weiß es nicht, also schrecklich würde ich jetzt, weil ich habe es jetzt nicht irgendwie, ich habe es eigentlich gar nicht als irgendwie irgendein Extrem empfunden. Ja, also
fandst du nicht, dass die Moderatoren halt irgendwie überhaupt nicht ihren Job gemacht haben, sondern eigentlich nur
Ja, ich fand, ja, was heißt, sie haben zumindest insoweit ihren Job gemacht haben, dass sie nicht komplett ihre Arbeit verweigert haben, aber es war halt blass, also für mich war es blass, aber generell, klar, die Sendung war natürlich auch ziemlich geschnitten, weil sie war sehr kurz gehalten, eine Stunde. Das, was ich sagen muss, ich fand auch da nicht alles komplett schlecht. Also ich fand den Grundansatz gar nicht so schlecht. Also dass du zum Beispiel wirklich auch so Leute dort hast, wie die Tochter von Markus Söder und den Sohn von Armin Laschet. Weil genau. Die bringen ja schon eine gewisse Fallhöhe mit, weil sie einfach Politikerkinder sind und Politiker nun mal irgendwie den Anspruch stellen, schon irgendwie ja, eine gewisse Intelligenz mitzubringen und eine hohe gesellschaftliche Stellung haben. Und wenn dann die Kinder irgendwie zum Beispiel eben einfache Begriffe meinetwegen nicht buchstabieren können, hat das natürlich schon so eine Schadenfreude, die da dann mit reingebracht wird und irgendwie so ein Moment, wo du sagst, boah, eigentlich muss sie das doch schaffen. Und wenn derjenige das dann doch nicht schafft, dann hast du natürlich schon so diesen Crash-Moment. Also grundsätzlich bringt die Konstellation schon Potenzial mit sich, was mir irgendwie ja sozusagen aufgestoßen ist und wo ich denke, dass es vielleicht einen größeren Erfolg verhindert ist, dass dann teilweise doch sehr viel Gleiches dort stattfindet. Also wie gesagt, ich fand diese Unterrichtsstunde, die dann da aufgebaut wurde, wo dann an der Tafel gestanden wird und Sachen buchstabieren mussten und wo dann zum Beispiel auch Mario Basler irgendwie so einfach Schiedsrichter mit D statt T, also da habe ich mich ganz gut unterhalten gefühlt, das fand ich dann teilweise doch ganz lustig, aber der Rest der Sendung ist dann halt, dann werden immer wieder irgendwelche Fragen gestellt und dann werden die beantwortet oder nicht und dann stehen die auf dem Brett und die fallen dann irgendwie rein in
Ja, was ich dann schrecklich fand eigentlich, dass ja wirklich viele Fragen für den normal menschlichen Typ wie du und ich, die vielleicht Zeitung lesen, dass da wirklich Fragen gestellt wurden und dann wird immer so eine künstliche Stimmung erzeugt und man sich so fragt, Alter, jetzt mach doch mal hin, das weiß doch jedes Kind.
Ja gut, aber das ist ja gerade dann auch die Fallhöhe, die generiert wird, ne? Dass du sagst, das muss er doch eigentlich wissen und wenn er das nicht weiß, dann blamiert er sich jetzt schon ziemlich und genau das ist dann ja genau, ja, wenn dann tatsächlich jetzt, das passiert, dass er eigentlich was sehr Einfaches nicht weiß, dann ist das für mich genau dann Momente, wo vielleicht so Momente der Peinlichkeit daraus entstehen müssen. Ne?
Nee, also sehe ich ganz anders. Also wenn die in der Stimmung, in der Sendung beispielsweise fragen, wie viele Bundesländer in Deutschland gibt, und dann einfach noch irgendwie auf, ja, langweile ich mich einfach, wenn die von 5 auf 0 runterzählen, weil ich weiß das. Und das waren
ja,
teilweise
du weißt das.
Das waren aber teilweise echt triviale Fragen. Andere zum Beispiel kann man wirklich streiten, ob man weiß, wie Delfine im Rudel heißen, dass das eine Schule ist. Das waren wirklich anspruchsvollere Fragen, aber das meiste waren tatsächlich wirklich einfache Dinge.
Aber jetzt überleg doch mal, wenn jetzt dann zum Beispiel die Tochter von Markus Söder oder der Sohn von Armin Laschet die Frage gestellt bekommt, wie viele Bundesländer haben wir? Und der überlegt dann und sagt dann 14 oder so. Nur mal rein theoretisch. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch, dass es passiert, aber wenn es passieren würde, wäre das ja ein wahnsinnig peinlicher Moment. Also, oder
nicht? Das war ja bei der Sache mit Angela Merkel und da muss ich zum Beispiel sagen, das fand ich jetzt nicht peinlich, weil das viele nicht wussten, weil es halt einfach 10 Tage waren.
Ach so, das, ja gut, klar, das kann man wissen, muss man nicht wissen, ne? Also klar.
Das ist Nerdwissen. Da habe ich mich zum Beispiel auch immer gefragt, warum setzt man sich nicht hin und lässt dann nochmal Angela Merkel nochmal 11 Tage im Amt?
Ja, gut, das ist, ja, also wie gesagt, klar, ich glaube auch da, die Sendung hätte, also ich glaube sowieso, dass sie nie irgendwie so ein richtiger Hit werden würde. Ich glaube, wenn man so von der, wenn man noch ein bisschen mehr Abwechslung da reinbringen würde und sozusagen von diesen Spielen einfach noch ein paar unterschiedlichere macht. Und also zum Beispiel, was mir auch ganz gut gefallen hat, dass man die am Anfang halt so vor so Herausforderungen stellt, so vor so Geschicklichkeitsübungen, ne? Also, dass man sagt, schafft es irgendwie, dass ihr jetzt mit dieser Streichholzschachtel, dass die Kerze da dann, glaube ich, drauf steht, ne? Und dass das Kerzenwachs sozusagen nicht auf den Boden tropft. Also so Sachen, wo man irgendwie vorher irgendwie mit räumlichem Denkvermögen oder so irgendwie rangehen muss, um dann letztendlich irgendwie eine Konstruktion zu finden und was draus zu basteln, was dann letztendlich diesem Anspruch gerecht wird. Also eigentlich schon ganz gut, aber dass man solche Sachen irgendwie findet und die dann wirklich gut abbildet und dann innerhalb von wirklich die Laufzeit ist okay, wirklich so verschiedene Sachen eben dann hat, sodass das Ganze irgendwie nicht so gleichförmig ist und sich nicht so häufig dann einfach in so gewissen Fragenkaskaden ergeht. Ich glaube, dann hätte das das Potenzial, dass das vielleicht recht unterhaltsam sein könnte auf so einer Trash-Ebene und vielleicht so 9% Marktanteil vielleicht holt.
Und vielleicht einfach bessere
Aber
Moderatoren, vielleicht hätte man
ja,
da Joko
richtig,
oder
ja.
Klaas nehmen sollen, die vielleicht das auch ganz
Ja.
ironisch kommentieren können.
Richtig,
Oder
ja.
gleich Peter Rütten. Ich weiß auch gar nicht, warum Peter Rütten immer nur hinter der
Habe ich
Kamera
auch.
bei ProSieben steht.
Ja.
Also,
Ja,
ja,
aber
also.
ich finde auch gerade, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal vorstelle, dass Klaas das vielleicht moderiert hätte und Peter Rütten kommentiert oder zum Beispiel Katrin Bauerfeind moderiert und Peter Rütten kommentiert, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das harmoniert. Ja, also why not? Also
Also mir fehlen
oder
da halt
Micky
so
Beisenherz.
oder
Micky
Michi
Beisenherz
Beisenherz,
moderiert und Peter Rütten kommentiert, irgendwie sowas,
mir
ja,
haben da
also.
halt einfach solche Sachen gefehlt, wie beispielsweise, wenn jetzt irgendeine Frage gestellt wird und dann jetzt ein Micky Beisenherz sagt, Joe, also das kannst du doch deinem Vater jetzt nicht antun, du musst doch jetzt was
Genau,
sagen.
richtig,
Aber da
ja.
kam ja von der Moderatorin nichts. Da kam
Also du
nichts, das waren
meinst,
wie Steinfiguren.
ja, also du meinst, dass so ein bisschen auch dann gestichelt wird, ne? Und dass man dann noch mal so ein bisschen auch provoziert von Seiten des Moderators und dass man dadurch vielleicht noch mal so ein paar Reizpunkte irgendwie setzt, so wie
Ja,
das
es ist so eine
früher Matthias
ironische
Oppenhövel
Show.
bei Stefan Raab gemacht hat, ja. Also
Genau, es ist eine ironische Show
ja, klar.
und dann setzte zwei Moderatorlöwen dahin, die leider halt ja auch über, das hat mich auch, ich meine, die sind ein Paar. Haben die vor der Kamera harmoniert für dich?
Nein, also ich wäre jetzt nicht darauf, wenn ich die jetzt allein nur von der Moderation gesehen hätte, wäre ich jetzt nicht darauf gekommen, dass die ein Paar wären. Vor allen Dingen, weil die sich auch in ihrer Moderation teilweise gar nicht abgestimmt haben. Also zum Beispiel hat am Ende, aber das, man muss teilweise auch entschuldigen, wenn das wirklich die erste Ausgabe ist und man halt wirklich noch nicht so abgestimmt ist. Und vielleicht, gut, ich meine, vielleicht haben die beiden auch wirklich jetzt zum ersten Mal zusammen moderiert. Dann gibt es natürlich auch, dann ist man noch nicht so aufeinander abgestimmt und so. Und dann harmoniert das ja tatsächlich vielleicht auch nicht so, weil es ist noch mal ein Unterschied, ob du gemeinsam vor einer Kamera stehst und irgendwie auf einer Bühne in einem öffentlichen Raum bist oder halt irgendwie zu Hause als Paar agierst. Das ist ja, ist man ja doch in ganz anderen Rollen drin, okay. Aber letztendlich ja zum Beispiel das Ende, die Abmoderation der Sendung, hat halt zum Beispiel Christian Dürren Amira auch total übergangen. Also zum Beispiel hat er die komplette Abmoderation alleine gemacht, hat ihr noch nicht mal mehr Raum gegeben, sich auch zu verabschieden vom Publikum, hat einfach so über sie eigentlich drüber moderiert, mehr oder weniger. Also ja, da gibt es definitiv auch Verbesserungspotenzial in der Abstimmung zwischen den beiden, aber wie gesagt, ich würde mir auch eine andere, generell eine andere Moderation, wir haben es eben, haben ein paar Leute genannt, die in Frage kommen könnten. Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man das Ganze vielleicht noch ein bisschen schärfer macht inhaltlich, noch ein bisschen abwechslungsreicher macht, könnte ich mir vielleicht vorstellen, vielleicht auch noch mal überlegt, dem anderen Sendeplatz zu geben. Ja, also wenn man die Show jetzt zum Beispiel um 21:15 Uhr nach TV Total zeigen würde, vielleicht wäre das ein geeigneterer Sendeplatz. Weiß ich nicht, könnte man überlegen. Auf Dauer stelle ich mir natürlich aber schon die Frage, wirst du wirklich überhaupt noch Leute finden, die da mitmachen wollen? Weil ich mich zum Beispiel gefragt hätte, würde ich da jetzt mitmachen, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit stehen würde, im Fernsehen? wahrscheinlich eher nicht.
Also ich würde da mitmachen, weil ich da auf jeden Fall raus, also vorab rausfliege.
Ja, wenn du dir da so sicher bist, aber es gibt ja halt dann doch irgendwie Leute, die eigentlich irgendwie doch irgendwie ja Stars sind und so und sich dann ziemlich da aufs Glatteis legen können und irgendwie, ja klar, wie gesagt, dadurch entsteht natürlich aus Sicht des Zuschauers ein bisschen gewisse Schadenfreude, aber man versetzt sich ja dann doch irgendwie vielleicht ein Stück weit auch in die Leute und überlegt so, ja, für die ist das jetzt eigentlich schon eine ziemliche Scheißsituation, ja, wenn die sich da irgendwie teilweise so als so Vollhongs dann irgendwie entpuppen, die irgendwie bestimmte Sachen nicht buchstabiert kriegen oder was.
Dann sind wir doch froh, dass es bei ProSieben lief, denn da gucken die TV-Kritiker der großen Tageszeitungen ja nicht so genau hin, als wenn das jetzt vielleicht in der ARD-Mediathek laufen würde oder bei ZDF Neo. Ich wollte noch einen TV-Tipp mit rausgeben, der aber schon gelaufen ist, und zwar einen richtig hatten geilen TV-Tipp. Und zwar lief die TV Total Stand-Up Parade Night. Jedenfalls gab es da einen fließenden Übergang von TV Total zu dieser anderen Sendung. Wie Puff-Puff.
Stand-Up Club sich, oder so, glaube ich, ne?
Genau. Puff-Puff rennt aus dem Studio raus und rennt wieder ins Studio rein und muss sich natürlich noch frisch machen. Und das ist wunderbar herrlich in 3 Minuten zusammengeschnitten. Leider nicht so gute Quoten. Aber da muss man sagen, da waren die Leute vom Brainpool echt kreativ. Puff Puff auch wieder eine super Leistung. Das muss man auch mal die Woche sehr loben. Und lässt sich natürlich auch bei Join noch mal schnell nachschauen.
Die Frage ist dann natürlich, ob dieser Stand-Up-Club, mal abgesehen von einer vielleicht gelungenen Überleitung von Puffpuff zu sich selbst dann halt auch inhaltlich überzeugen kann. Ne? Das ist dann halt die Frage, weil vielleicht nehmen die Zuschauer dann die Überleitung noch mit und schalten dann aber trotzdem irgendwie nach 2 Minuten dann ab. Weiß ich jetzt nicht, wie da die auf... Also ich hatte jetzt gedacht, dass das eigentlich so ähnlich ist wie der Quatsch-Comedy-Club mit Tané. Das ist natürlich eine
Kopie von Quatsch-Comedy-Club.
Bitte, was?
Das ist eine Kopie von Quatsch-Comedy-Club.
Also ja, hätte ich mir auch gedacht. Jetzt, und nur halt vom Puffpuff moderiert.
Es
ja.
Es ist kein Weltwunder, dass du halt 3 oder 4 oder 5 Komiker dahin stellst. Und das mit zwischendrin eine Moderation. Also das kann, da kannst du wenig patentieren lassen. Ich meine,
Thomas Hermanns
hatte früher zum Beispiel noch einzelne Rubriken wie das Fundstück der Woche, wenn du das jetzt noch kopierst. Aber das ist ja da jetzt eben nicht so. Deswegen.
Ja, das ist wahr.
Ja, aber es läuft tatsächlich, läuft es unter dem Label TV Total, läuft es erfolgreicher als Quatsch Comedy Show.
Okay, wie viel was hatten die zuletzt für Marktanteil?
Das weiß ich nicht auswendig,
weißt weil du das?
Quatsch
weißt
Comedy
du?
Show lief überhaupt nicht gut.
Nein, TV Total Stand-Up Club oder wie das heißt.
Ich glaube so 7-8%.
Ja, das ist. Ja, ist vielleicht gerade noch was schmerzbar, aber so sonderlich doll ist es auch nicht, ne? Also ich glaube halt generell haben solche Sendungen schon ihre Berechtigung, aber es gibt da meiner Meinung nach viel zu viele von inzwischen im deutschen Fernsehen. Also deswegen glaube ich auch, dass da auch eine gewisse Übersättigung da ist.
Und man muss dazu auch sagen, solche Sendungen liefen früher auch nicht um 21.15 Uhr, sondern der Quatsch Comedy Club auf ProSieben.
Stimmt,
der lief, bis TV Total kam, lief der um 23 Uhr, also bis TV Total um 22.15 Uhr, danach um 23.15 Uhr, weil man da halt auch Comedy-Talente gefördert hat. Und man muss auch sagen, ich habe als Kind auch viel Quatsch Comedy Club auch manchmal mit meinem Vater angeguckt, da war auch manchmal echt viel Scheiße dabei.
Ja gut, sicherlich. Das ist auch eine gewisse Experimentierfläche gewesen, ne? Also das hat es auch ein bisschen reizvoll gemacht. Aber ja klar, letztendlich würde ich auch theoretisch eher sagen, ist es ne. Ich meine, so Nightwash und so lief ja früher, glaube ich, auch eher nach 23 Uhr definitiv und deswegen, ja, glaube ich,
und dann
auch
nur
tendenziell.
Im WDR, eher später, das konnten wir damals in Bayern gar nicht empfangen.
Das ist wohl so, ja. Genau, ja. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das auf Dauer leider nicht funktionieren wird, aber ich finde es zumindest gut, dass ProSieben da Sachen probiert nach TV Total und versucht, irgendwie neue Konstellationen im Line-Up zu testen. Also von daher sollen sie es mal weitermachen und vielleicht wird das sich jetzt noch erhöhen, wenn bald Silvio Berlusconi das Sagen hat, weil er hat zumindest angekündigt, dass er verstärkt auch in Entertainment-Shows weiter investieren will und da die Schlagzahl erhöhen will. Ja, also von daher schauen wir
also
das
sie
mal.
Buddeln nicht Silvio Berlusconi aus, sondern sein Sohn ist Geschäftsführer der MFE Group.
Ja, das stimmt. Habe ich Pierre, habe ich Silvio gesagt?
Okay, du hast Pierre verschluckt.
Ach so, habe ich das verschluckt. Okay, dann sage ich Pier Silvio Berlusconi.
Genau. Naja gut, dann war es das und vielleicht unterhalten wir uns demnächst mal über den großen Einstieg von MFE in ProSiebenSat.1 und wie man jetzt munkelt, ist man in Unterföhring jetzt größenwahnsinnig geworden. Jetzt läuft schon die Abspielmusik, die Abspannmusik, dass man Join vielleicht auf ganz Europa ausdehnen konnte.
Das stimmt, ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische.
Jawohl, bis dahin, macht's gut.